Bevor wir loslegen, hier nochmal ein kleiner Hinweis. In dieser Folge werden potenziell triggernde Themen behandelt. Alle Details dazu findet ihr in der Beschreibung und in den Shownotes.
Genau, und wenn ihr euch damit vielleicht irgendwie unwohl fühlt, dann überspringt einfach diese Folge oder schaut sie mit einer anderen Person zusammen an.
Diese Folge wurde online aufgezeichnet, deswegen kann es bei Audio- und auch Videoqualität zwischendurch etwas zu Schwankungen kommen. Lasst euch davon aber nicht irritieren und habt viel Spaß mit der Folge.
Von A wie ambulant bis Z wie Zeitarbeit.
Das ist der Pflegetalk mit PKM.
Dein Pflegepodcast mit und für die Pflege.
Wir sind Anna,
Nina
und Marie.
Und zusammen machen wir die Stimmen der Pflege lauter. Let's talk! Fast jede Pflegekraft wird Opfer von sexuellen Übergriffen in der Pflege. Sogar mehr als 2/3 der Pflegekräfte werden sogar Opfer von körperlichen Übergriffen. Das hat eine Studie ergeben von einer Pflegefachkraft, diplomierten Pflegefachkraft sogar, Milena Bruschini. Die Studie hieß Sexuelle Belästigung in der Pflege und die hat sie ins Leben gerufen, weil sie selbst Opfer wurde und zwar schon mit 14 Jahren. Da hat sie nämlich einen Schnuppertag in der Pflege gemacht und da wurde ein Patient sexuell übergriffig. Das war ein Erlebnis, das sie sehr geprägt hat und ja, daraus ist dann die Studie entstanden. Finde ich auch erstaunlich, dass sie überhaupt in die Pflege gegangen ist. Wir möchten heute über dieses Thema reden, über sexuelle Übergriffe in der Pflege. Und damit heiße ich euch wieder ganz herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Pflegetalk mit PKM. Wir haben uns heute natürlich wieder einen Gast dazu geladen. Heute ist die liebe Julia. Hallo Julia, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, das freut uns auch. Wir hatten ja schon Gespräche, Julia, vorab und du hast schon mal ein bisschen berichtet. Und du warst selbst Opfer von sexuellen Übergriffen. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was dir passiert ist.
Tatsächlich einiges. Also leider Gottes nicht nur eine Sache. Es sind mehrere Dinge immer wieder im Laufe meiner Pflegelaufbahn passiert. Ich kann mich an etwas sehr Prägendes erinnern aus meiner Ausbildung. Ich glaube, da war ich natürlich auch noch viel jünger und nicht so selbstbewusst wie jetzt. Und da sollte ich in einem Männerzimmer einem Mann helfen oder ihn unterstützen beim Duschen. Und wir hatten halt in der Ausbildung im Krankenhaus alle weiße Kasachs an. Und er hat halt mitten beim Duschen den Duschstrahl auf mich gehalten und fand es halt total witzig irgendwie. White T-Shirt Contest und es wäre auch total witzig, wenn mein Kasach jetzt durchsichtig werden würde. Dann hätten ja auch alle Männer hier mal was zu gucken. Das ist so mein absolut prägendes Erlebnis, weil ich halt auch noch so furchtbar jung war.
Ja. Wie jung warst du da? Wann hast du die Ausbildung begonnen?
18, glaube ich, 19, so in dem Dreh irgendwie, ja.
Das hört man immer wieder, ne? Dass auch diese weißen Kasachs so ausschlaggebend dafür sind, dass Übergriffe stattfinden. Und ja, also man fragt sich immer, was denken sich die Leute dabei?
Also, Also für mich war es halt auch, es waren 3 Männer, es war halt in der Chirurgie, also es war jetzt auch nicht Männer, die irgendwie nicht bei klarem Verstand waren. Die waren alle im Alter von meinem Vater und es war für mich halt so völlig nicht verständlich, warum das gerade passiert.
Also ja.
Zumal ich ja als in der Ausbildung, ich wollte helfen, ich war jung, ich war motiviert und dann sowas, dann das ist halt wie so ein Brett vorm Kopf. Also
ja. Wo du gerade die Ausbildung thematisierst, wurdest du denn da in der Ausbildung darauf vorbereitet, dass es zu sowas kommen kann, zu sexuellen Übergriffen von PatientInnen auf Pflegekräfte?
Also ich weiß, dass wir mal kurz angeschnitten hatten, als es so über Demenz ging, ne? Also dass da das Thema Sexualität nochmal eine Rolle spielt, aber jetzt nicht wirklich so von wegen, hey, okay, passt mal auf, ne? Ihr könnt euch wehren, ihr könnt Nein sagen und es wird euch, also eigentlich kann man jeder Krankenschwester sagen, es wird was passieren.
Ja.
So, also ich glaube, man muss die Leute da mehr darauf vorbereiten, zu sagen, hey, ihr habt einen eigenen Körper, ihr habt Grenzen und ihr könnt Nein sagen, aber das gab es definitiv nicht.
Ja.
Wie bist du dann damals damit umgegangen, als das passiert ist? Was war so deine erste Reaktion?
Ich glaube, erstmal eingefroren vor Schock und dann habe ich ihm den Duschkopf aus der Hand gerissen und bin tatsächlich raus aus dem Zimmer. Auf dem Flur und da war damals ein Kollege, auch aus der Ausbildung von mir, so ein großer, starker Mann und der hat halt gesagt, okay, was ist denn dir passiert? Und ich habe ihm das halt erzählt und er hat gesagt, okay, ich übernehme und ist halt reingegangen und hat irgendwie zu dem Typen gesagt, na, Bock, meinen Kasach jetzt auch nass zu machen oder wollen wir das mal umdrehen? Also der hatte da der hat da echt, also der ist eingestanden für mich und hat es quasi für mich durchgezogen, damit ich da gar nicht mehr rein muss.
Richtig guter Kollege.
Ja. So muss es sein.
Aber war halt auch Zufall, dass er gerade da war, ne?
Also ja, dein Glück, ne? Also was hättest du sonst gemacht? Hätte es denn eine Möglichkeit gegeben, sich an irgendwen zu wenden dort in dem Moment?
Naja, prinzipiell gibt es ja immer diese Praxisanleiter, an die man sich wenden kann. Aber ich weiß nicht, ob ich es getan hätte.
Okay, warum? Was wären so deine Bedenken gewesen oder deine Sorgen?
Ich glaube tatsächlich, ich hätte Angst gehabt, dass ich schlecht benotet geworden wäre, weil ich ihn da habe sitzen lassen oder so. Also einfach die Angst, weil man weiß ja, man muss immer sein Bestes geben und man will natürlich auch immer das Beste geben. Und ich glaube, die Sorge wäre da zu groß gewesen, dass man dann sagt, hey, du kannst den Patienten nicht da lassen oder du hast überreagiert oder ja, so. Ja.
Das ist ja oft ein Problem, dass es bagatellisiert wird, also dass es einfach abgetan wird. Das war bei der Studienverantwortlichen auch so. Die ist dann auch an ihre Betreuerin, also hat sich an ihre Betreuerin gewendet und die Betreuerin hat das auch abgetan, hat gesagt, ach, das hat er bestimmt gar nicht so gemeint. So, ne?
Ja.
Das ist ja auch ein großes Problem.
Das gehört halt zum Beruf dazu.
Genau, ja. Mhm. Also schlimm, ne? Und dann ist es kein Wunder, dass dieses Thema auch, ja, dass darüber oft geschwiegen wird, wenn sowas passiert. Ne? Und freue mich, dass wir heute hier zusammenkommen und darüber sprechen und dem Thema eine Bühne geben.
Ja, definitiv schön, dass ihr das als Thema oder thematisiert, ja.
Ja.
Vielleicht so als Einstieg, was würdest du denn für dich persönlich sagen, wo fängt bei dir denn schon sexuelle Belästigung an? Oder wo würdest du sagen, ab dem Punkt ist eine Grenze überschritten, vielleicht auch für andere Zuhörerinnen und Zuhörer, ab dem Punkt solltet ihr vielleicht euch mal an eure Leitung wenden, auch wenn euch das in dem Moment gar nicht so schlimm vorkam. Vielleicht sollte man dann doch mal drüber reden.
Schwierig. Ich glaube, das ist schwierig zu sagen, weil natürlich auch jeder irgendwie andere Grenzen für sich setzt. Ich finde es schon auch super abwertend, wenn jemand so, weiß ich nicht, also gerade im Krankenhaus was oft hinterher pfeift oder so irgendwelche Schatzi, Mausi. Also so dieses, weiß ich nicht, ich bin nicht Schatzi und ich bin nicht Mausi, ne? Also so, das finde ich ist schon so eine Grenze, wo man, da muss ich jetzt vielleicht nicht der Leitung Bescheid sagen, aber ich glaube, da kann ich für mich mal kurz ein Statement setzen, so von wegen, ich bin Julia und so können Sie mich auch gerne ansprechen. Naja gut, und alles, was drüber hinausgeht, alles, was mit Anfassen oder auf den Hintern klatschen, ganz typisch, mal ebenso nebenbei, absolutes No-Go, müssen wir uns nicht gefallen lassen, definitiv, also da sind schon 10 Grenzen überschritten.
Ja, gut, dass du da so klar bist und das auch wahrscheinlich dann als Tipp mitgeben würdest, ne, wenn das bei anderen passiert.
Ja.
Du warst ja nicht immer so selbstbewusst, hast du gesagt, als du die Ausbildung gemacht hast. Das musstest du erstmal aufbauen, dieses Selbstbewusstsein, das du heute an den Tag legst und wie du mit dem Thema umgehst. In dem ARD-Beitrag, den wir gesehen haben, da hast du ja auch gesagt, dass du eine ganze Zeit lang geschwiegen hast. Wann war denn der Punkt, an dem du dann gesagt hast, so jetzt reicht's, jetzt gehe ich damit raus an die Öffentlichkeit und jetzt fasse ich den Mut zusammen und ja, du bist ja auch Pflegeinfluencerin, kommuniziere das auch über Social Media.
Gute Frage. Ich glaube, als ich auch gesehen habe, dass ich eine Plattform habe, dass viele Leute, also es wurde immer mal wieder unter Beiträgen von mir angeschnitten, dass Leute gesagt haben, hier sexy Krankenschwester und so. Und ich habe halt irgendwie langsam gemerkt, okay, das scheint ein Thema zu sein, auch in meiner Community. Und habe irgendwann einfach beschlossen, okay, ich mache jetzt einfach mal ein Video darüber und entweder sagen jetzt alle, okay, die ist total bescheuert, das ist uns noch nie passiert. Oder ich erreiche halt wirklich die Leute, die sagen, ja, also ist mir auch passiert und genau das war's. Also ich habe ein Video online gestellt und die Leute, das waren massenweise. Natürlich waren auch welche bei, die gesagt haben, ist mir noch nie passiert, was ja toll ist, Gott sei Dank.
Ja.
Oder die gesagt haben, ist halt Berufsrisiko, gehört dazu, okay. Aber es waren halt viele, die gesagt haben, cool, dass du darüber sprichst, hätte ich mich jetzt nicht getraut oder ich werde nicht gehört, ich habe keine Hilfe bekommen. Mhm. Ja.
Wie war das vorher in deinem beruflichen Umfeld? Da konntest du ja so vielleicht so ein bisschen erahnen, wie die Community sich dann auch äußern wird. Gab es da auch schon regelmäßige Vorfälle? Also was haben so deine Kollegen Kolleginnen für Erfahrungen gemacht, vielleicht auch sogar männliche Kollegen. Man kennt das ja, meistens sind es eher die Frauen, die darunter zu leiden haben. Aber gab es da zum Beispiel auch bei männlichen Kollegen was, was du vorher schon wusstest, dass das passiert ist?
Ja, also tatsächlich, ich war ja einige Jahre als Leasingkraft unterwegs und da ist man ja wirklich jeden Tag irgendwo anders und bekommt natürlich vieles nur kurzzeitig mit. Und ich war in einer Einrichtung, war ich immer mal wieder und die hatten wirklich einen Bewohner, der war, das ist so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann an Bewohner, wirklich. Körperlich sehr eingeschränkt, aber geistig sehr, sehr klar. Und den habe ich tatsächlich kennengelernt, indem ich, das war so eine WG, wo man abends auch wischen musste und ich war am Wischen, drehe mich um und er hatte seinen Penis ausgepackt und war sich gerade am Befriedigen auf mich, wie ich am Wischen war. Und ich war halt so, ich habe mich umgedreht und habe gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann kommt die Kollegin und sagt, ja, das macht der immer und geht so weiter. Und ich war richtig, was ist hier los? So. Ja. Und ich wollte dann halt, ich hatte halt auch gar keinen Bock, den dann noch versorgen. Ich sollte den noch ins Bett bringen. Und ich, für mich war da in dem Moment schon irgendwie, und dann habe ich zu der Kollegin gesagt, können wir das zusammen machen? Nee, du musst nur ein bisschen aufpassen mit den Händen, der greift dann gern mal. Ich dachte, also Wahnsinn.
Wie abgeklärt sie schon war, ne?
Ja.
Ja, also völlig irre. Ich hab ihn versorgt mit sehr viel Abstand, was so weit wie es ging, habe immer wieder die Hände irgendwie zur Seite gehauen. Er hat permanent wirklich widerliche Sachen gesagt. Ich habe dann versucht, so ein bisschen bösartig zu kontern, also so irgendwie das so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, dass er sich vielleicht unwohl fühlt, aber keine Chance. Also der war sehr selbstbewusst und bin auch immer wieder aus dem Zimmer raus, habe mir da so ein bisschen Pausen genommen. Und als dann abends der Nachtdienst kam, habe ich so zum Nachtdienst gesagt, ne, was stimmt denn hier bei euch nicht? Ne? Und der Nachtdienst auch sofort... Ja, der hat uns alle schon in den Schritt gegriffen und der ist halt so, das ist er ja halt so, ist halt voll unangenehm, aber und der eine Kollege lachte und sagte, ja, der hat ihm irgendwie in den Schritt gefasst und hat gar nicht mehr losgelassen und so ist er halt unser. Und ich war richtig geschockt, als ich da rauskam. Ich habe echt gedacht, dass es wie damit umgegangen wird.
Ja.
Ich fand es nicht witzig.
Nee.
So. Ja, aber auch, also auf beiden Seiten, also von beiden Geschlechtern, alle sind davon betroffen gewesen.
Ja.
Ich finde es auch krass, also auch, du kannst dich ja in dem Sinne gar nicht davor schützen. Also selbst wenn du den Boden wischst, gehst du das Risiko ein, dass du quasi belästigt wirst. Also selbst wenn man sagt, okay, bei dem Patienten bin ich jetzt vorsichtig, bringt mir nichts, das kann halt aus dem Nichts kommen. Es ist schon heftig. Ja. Boah.
Aber ich finde es schlimm, dass es von allen als so normal dann abgestempelt wurde und dann einfach so hingenommen wurde und dann gesagt wurde, ja, müssen wir ja nichts dran ändern, müssen wir einfach irgendwie damit leben.
Ja.
Das kann so nicht sein.
Ein paar Monate später war ich nochmal in der Einrichtung mit auch einem aus meiner Firma zusammen. Und da habe ich zu dem gesagt, warst du schon mal hier? Und dann meinte er, nee. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, dann lass uns doch den zusammen versorgen. Dann kann einer so ein bisschen auf die Hände achten und der andere kann ihn halt versorgen. So.
Ja, gute Idee.
Haben wir dann gemacht. War super entspannt für uns beide. Könnte man einfach als Lösung nehmen, prinzipiell.
Richtig, ja, dass man in solche Zimmer nur zu zweit reingeht zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder dass man einen männlichen Kollegen mitnimmt.
Ja, wenn man sich sicherer fühlen möchte.
Ja, ja. Genau. Ja.
Weißt du, ob es für den Patienten irgendwann dann nochmal Konsequenzen gab oder lief das einfach immer so weiter?
Ich glaube, dass, also wenn der nicht immer noch da ist, dann... Mhm. Ich denke, da wird sich nicht viel geändert haben. Außer da hat wirklich irgendwann mal jemand richtig Theater gemacht, aber das Stammpersonal denke ich mal nicht, nee.
Da muss schon eine Leitungskraft wahrscheinlich sehr aktiv, regelmäßig gegen was tun, ne?
Genau, ja.
Du hast ja gesagt, die haben ganz viele Betroffene geschrieben. Waren das auch solche Erlebnisse, die sie geschildert haben? Oder ging es da gar nicht so ins Detail bei den Schilderungen?
Doch, also ich habe viele haben mir Kommentare geschrieben, die relativ oberflächlich waren und haben mir danach nochmal Nachrichten geschrieben, wo sie mir richtig was geschildert haben. Und es ist, ich war richtig erschrocken. Also wirklich gerade anfassen, also ganz, ganz viele wurden wirklich angefasst, wurden widerlich also wirklich widerliche Sätze gesagt. Und eigentlich, ich glaube, bis auf zwei wurde niemandem geholfen. Also niemand wurde ernst genommen, der was gesagt hat. Und das fand ich schockierender. Also gerade so die Auszubildenden, denen dann gesagt worden ist, naja, du musst noch ein bisschen abhärten und ja, ein bisschen weichlich und ja.
Gehört sozusagen zur Praxisausbildung dann dazu.
Genau, gewöhnst du dich dran. Ja.
Also widerlich. Man möchte nicht in der Haut stecken, ne? Und vor allem klingt es auch immer wieder so heraus, dass Azubis so viel davon betroffen sind. Finde ich, ne? Also.
Naja, ich glaube gerade so die jungen Leute natürlich, ne? Die jungen Mädels, die da wahrscheinlich auch, das sehen sie denen ja schon an, dass da nicht so viel Selbstbewusstsein vielleicht hinter ist, so wie bei mir damals. Und dann probiert man es natürlich, ne? Weil wenn die beim ersten Mal nichts sagt, bei dem ersten Klaps, ja, dann kann ich ja auch mal ein bisschen weitergehen.
Ja. Ich weiß nicht, woran ich gerade denken musste, auch bei dem, was du am Anfang erzählt hast, Anna, mit der Pflegekraft, die ja 14 war und dann ihren Probetag gemacht hat, war mein Gedanke und auch aus meiner Lebensrealität, sag ich mal, mit Freundinnen und den Gesprächen war immer so, bei mir persönlich war es so, dass ich mit so 13, 14, 15 auf der Straße halt auch, dass mir da am häufigsten nachgepfiffen wurde. Und je älter ich geworden bin, desto weniger ist das geworden. Und das ist das, woran ich immer denken muss, dass gerade vielleicht auch die Auszubildenden halt dadurch, dass sie noch so jung sind, vielleicht sogar noch stärker betroffen sind, weil ab einem gewissen Alter ist man als Frau vielleicht nicht mehr so die Zielgruppe Nummer eins, was ich total erschreckend finde. Also habt ihr das auch so mal erlebt? Also bei mir war es tatsächlich so. Ich habe das mit 14 ganz arg auf der Straße erlebt.
Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber ich weiß noch, dass ich mit meiner Freundin, wir haben damals auf dem Dorf gewohnt, an der B4 langgefahren bin mit Inlinern. Und dann, ich weiß nicht, wie alt wir waren, aber dann haben LKWs gehupt. Und ich habe das zu Hause erzählt und ich konnte das gar nicht einordnen. Ich habe einfach erzählt, Mama, wir sind da langgefahren und da haben LKWs gehupt. Und meine Mama war total schockiert und meinte so, ja, da fahrt ihr bitte nicht nochmal lang, weil das muss nicht sein. Ja, und da hatte ich, glaube ich, dann, ja, es kann sein, dass ich da das erste Mal damit in Berührung gekommen bin, ja. Also, und ja, genau, also wie du erzählt hast, eigentlich ist es so. Aber bei mir ist es auch oft so, das hat jetzt nichts mit Belästigung zu tun, aber wenn man durch die Straße geht und wenn man einfach ein freundliches Gesicht hat und dann noch eine Frau ist, dann wird einem auch schnell mal die Hand entgegengestreckt, wenn irgendwelche Stände da sind, ne? Und da habe ich mich früher auch viel drauf eingelassen und dachte, aber das sind ja meistens auch Hilfsorganisationen, ne? Oder irgendwelche, ja. Naja, auf jeden Fall, man erlebt es als Frau, finde ich, und als junge Frau viel. Egal in welchem Bereich.
Ich hab tatsächlich ganz oft schon hören müssen, dass man meine Freundlichkeit mit Flirten verwechselt.
Ja, kenne ich auch.
Und genau das halt auch in der Ausbildung. Ich bin ein sehr positiver Mensch, oder ich, also auch jetzt noch im Arbeitsalltag. Ich bin immer sehr positiv. Ich versuche den Patienten immer ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und dann habe ich auch da schon gehört, naja, sie haben aber schon ordentlich geflirtet, wo ich dachte, weil ich freundlich guten Morgen gesagt habe.
Ja.
Okay, gut. Also, was soll ich jetzt machen? Soll ich nicht mehr lächeln und nicht mehr freundlich sein, damit ich dann nicht belästigt werde? Finde ich ganz schwierig. Also,
ja. Mhm. Ja, dass man da keine Grenze ziehen kann, ne? Und das nicht differenzieren kann zwischen Freundlichkeit und Flirten. Also, da gibt es ja doch schon noch einen deutlichen Unterschied, ne? Aber ich glaube, viele Menschen erleben vielleicht auch einfach nicht so viel Freundlichkeit und für die ist es dann automatisch Flirten, wenn sie dann einfach freundlich behandelt werden. Ne?
Ja. Ja, also wir merken, glaube ich, schon, wir brauchen nicht nur auf Seite der Auszubildenden und auf der Seite der Pflegekräfte vielleicht mal ein bisschen Aufklärung, sondern vielleicht auch mal auf Seiten der Patienten, wo gesagt wird, nur weil ich nett zu dir bin und nur weil ich dich wasche, ist das keine Einladung. So, ne?
Richtig.
Generell, ich weiß nicht, also ich glaube, das Thema Sexualität ist ja sowieso eigentlich bei uns in der Gesellschaft noch eher mit Scham behaftet, gerade halt, wenn man noch jünger ist und noch nicht so viele Berührungspunkte vielleicht hatte oder halt noch nicht abgestumpft ist, wie man halt leider gemerkt hat, ne? Ich glaube, viele schweigen ja auch zu den Vorfällen, wenn sie vielleicht keinen Kollegen haben, an den sie sich wenden können. Meinst du auch, dass so ein bisschen dieses Gefühl, ja, dieses Schamgefühl ein Grund dafür sein kann, dass man sich nicht traut, das offen anzusprechen? Oder gibt es vielleicht sogar noch andere Gründe?
Nee, also ich glaube definitiv, die Scham ist riesengroß, ne? Weil es ist ja irgendwie auch was Unangenehmes, was einem selbst ja auch schon nicht gefällt. Und es dann noch laut auszusprechen, ist ja nochmal der nächste Schritt. Und halt, ich glaube auch wirklich zu 100%, dass nicht ernst genommen werden. Ne? Oder vielleicht auch, habe ich einen Fehler gemacht? Ne? Also diese Sorge,
oh ja.
Vielleicht habe ich, weil wir wissen ja alle, je öfter man über irgendwas nachdenkt, desto mehr fällt einem ein, was man selber vielleicht hätte besser machen können. Und dass man dann vielleicht im Nachhinein denkt, naja gut, vielleicht war ich doch schuld und deswegen halt auch nichts sagt einfach.
Ja, ich dann so denkt man sich so, okay, ist die Hose vielleicht doch zu eng gewesen, obwohl das kompletter Schwachsinn ist, ne?
Ja, ja.
Das dürfte keine Einladung sein, nein. Nee. Ja. Ein großes Problem, das hatten wir ja schon ein bisschen am Anfang, ist ja auch, dass es in der Ausbildung nicht so großartig thematisiert wird, ne? Und das wurde ja auch dann in der Studie thematisiert, das hatte ich vorhin noch nicht erzählt, dass ja die wenigsten Trainings in dem Bereich bekommen haben. Also die haben auch berichtet, in der Ausbildung wurde es nicht so thematisiert und anschließend gab es dann aber auch keine Fortbildung oder so. Es müsste, finde ich, eigentlich fester Bestandteil der Ausbildung sein und auch ein ausführlicherer Bestandteil. Was würdest du denn Betroffenen raten, die Opfer von sexuellen Übergriffen werden? Wie können sie sich Hilfe holen oder was? Ja, was sollen sie machen?
Also ich würde wirklich sagen, immer erstmal die nächstoberen ansprechen, also Pflegedienstleitung, Leitung, wen auch immer. Wenn die dich nicht ernst nehmen, gerne noch eine Nummer höher gehen. Also auch, man kann auch, weiß ich nicht, zur obersten Leitung gehen und einfach verweigern. Die Arbeit wirklich einfach verweigern. Ich glaube, wir sind als Pflegekräfte mittlerweile in einem Standpunkt, wo wir uns einiges auch einfach nicht mehr gefallen lassen müssen. Und wenn mein Arbeitgeber mich nicht ernst nimmt, dann suche ich mir einen anderen, ganz einfach. Also ich glaube, jeder, der irgendwie mit so etwas zu seinem Chef geht, und der nimmt dich nicht ernst, dann würde ich ganz klipp und klar sagen, okay, das muss ich nicht machen, dann gehe ich.
Ja, ja. Hast du das auch damals gemacht, als du diesen Patienten dort pflegen solltest?
Ja, ich habe zumindest gesagt, dass ich in die Einrichtung nicht mehr regelmäßig gehen möchte. Nach ein paar Monaten hat mich dann mein Arbeitgeber gefragt, ob ich nochmal hingehe. Da habe ich für mich selber entschieden, okay, ich probiere es nochmal, aber halt nur, weil ich wusste, dass der andere Kollege von mir dabei ist und wir das dann halt auch zu zweit klären können, ja.
Okay, ja. Aber wenn das nicht gegeben gewesen wäre, dann hättest du wahrscheinlich gesagt, nope.
Ja. Okay. Ja.
Jetzt kommt Werbung. Habt ihr schon mal in den PKM-Pflegenavigator reingeschaut? Auf www.pkm.care könnt ihr nach dem perfekten Arbeitgeber für euch in eurer Region suchen und schauen, was bieten die Arbeitgeber hier an, wer passt zu mir und wo ist vielleicht der nächste Job, der mich glücklich machen kann. Schaut gerne mal rein und guckt, ob ihr da vielleicht euren neuen Traumjob findet.
Tatsächlich haben wir auch gesehen, dass in besagter Studie, die Anna ja eben schon erwähnt hat, ja tatsächlich gerade die älteren Kollegen immer so sind, dass sie sagen, ja, das gehört halt dazu, so, ne, gewöhn dich dran. Ich weiß, gerade das Problem ist ja, meistens sind die älteren Kollegen ja dann auch deine Vorgesetzten. Hast du einen Tipp, was man machen kann, damit man von den Vorgesetzten in solchen Fällen vielleicht auch ernster genommen wird oder an wen man sich wenden kann, um dem halt so ein bisschen Nachdruck zu verleihen? Oder sagst du, der einzige Weg ist kündigen?
Schwierig. Also ja, definitiv. Ich glaube, die ältere Generation sind halt auch die, bei denen das noch weniger Thema war, noch weniger thematisiert werden durfte damals. Und die mussten damit einfach klarkommen. Ne? Also ich möchte die tatsächlich ein bisschen in Schutz nehmen, weil die das, glaube ich, gar nicht anders gelernt haben. Trotzdem müssen sie uns ernst nehmen. Ich glaube, gut ist es auch immer, wenn man sich mit mehreren vielleicht zusammentut, dass man einfach auch für sich selber das Gefühl hat, man ist ein bisschen stärker. Und ich glaube, dann ist vielleicht auch so eine Leitung eher so, dass sie sagt, okay, ich nehme das ernst, was ihr sagt. Ja, und ansonsten wirklich gucken, ob es noch jemanden da drüber gibt. Meistens sind es ja irgendwie so Stationsleitungen und da gibt es ja meistens immer noch irgendwie so eine Hausleitung oder eine oberste Chefin, dass man sich da vielleicht dran wendet.
Ja. Hast du Erfahrungen damit gemacht, wie es ist, wenn man sich vielleicht an die Angehörigen wendet?
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das schwierig ist.
Ja, das war sehr schwierig. Wir hatten einen jungen Menschen mit Behinderung, körperlich komplett und geistig aber 80% da. Und er hatte eine große, also der war halt in der Blüte seines Lebens, der hatte eine, also da war Sexualität gerade 100% da, was auch okay ist, was er ja auch darf. Und er hatte halt richtig Lust auf alle Frauen, die irgendwie in der Nähe waren. Und habe gesagt, okay, pass mal auf, wir haben so ein bisschen das Problem, er braucht es gerade, ne? Was machen wir? Und habe ihr halt auch angeboten, dass wir so eine, es gibt ja extra diese Sexualtherapeuten für behinderte Menschen. Aber sie hat gesagt, nö, das könnten wir übernehmen.
Das könnt ihr als Pflegekräfte übernehmen.
Das ist schon das nicht so in der Stellenausschreibung.
Nee.
Also keine Chance. Keine Chance, wirklich. Keine Einsicht. Alle meine Kolleginnen haben dann gesagt, okay, also ich war damals die Leitung und die haben zu mir gesagt, wir versorgen ihn nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde mit meinem Chef sprechen, habe mit ihm gesagt, pass auf, wir haben das und das Problem. Und der musste tatsächlich unsere WG verlassen.
Okay, aber das ist, dann war es ja wenigstens eine Konsequenz daraus. Dann wurde wenigstens mal gehandelt, ne? Also
100%. Also ja. Ich wurde sehr, oder ich und halt auch meine Kollegin, wir wurden sehr, sehr ernst genommen von meinem damaligen Chef. Er wusste aber ja auch, wir halten das Ding aufrecht. Und wenn wir alle sagen, wir versorgen ihn nicht mehr, dann hat er halt ein Problem. Und er hat uns sehr ernst genommen und hat auch nochmal versucht, mit der Mutter zu sprechen, ne? Weil natürlich wollte er nicht, dass er gehen muss. Aber es war halt keine Einsicht. Also sie war der Meinung, das könnten wir ja mal klären, das wäre jetzt nicht so das Problem.
Stark, dass man sowas vertritt. Uns haben ja auch zu dem Thema einige Nachrichten erreicht und da ging es auch dann um Angehörige. Und da wurde dann auch berichtet, dass die Angehörigen das auch oftmals abstreiten. Gerade von älteren Menschen, wenn zum Beispiel der Mann dann in der Pflegeeinrichtung ist und ja versorgt wird, wenn dann die Pflegekräfte sich an die Angehörigen gewendet haben, dass sie dann gesagt haben, nein, das macht mein Egon nicht, zum Beispiel. Das würde er nie tun. Genau, sowas würde er nie tun. Nee, das müssen sie falsch wahrgenommen haben oder irgendwie. Also gar nicht sich das angehört, gar nicht ernst genommen, auch von Angehörigenseite. Ist dir das auch schon mal vorgekommen?
Ja. Da kann ich jetzt nur nicht so viel drüber sprechen, weil es sehr aktuell ist gerade, das.
Okay, ja, macht nichts.
Ja, aber ich glaube, also ich denke, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber eigentlich hat man ja im Gehirn immer noch so ein bisschen Verständnis für die Frau oder für den Mann. Das will man ja auch nicht irgendwie wahrhaben, dass der eigene Ehemann oder Ehepartner generell sowas gemacht hat. Das ist schon schwer, aber da muss man vielleicht dann so, wenn man das mehrfach hört, spätestens da sollte man überlegen, ob man nicht mal seine Meinung ändert.
Ja,
definitiv, ja.
Wir hatten auch ein Interview vor einiger Zeit mit einer Coachin für Sexualität und Kommunikation. Hier ist Vanessa De Rey. Übrigens an euch haben wir einen Blogbeitrag auf unserem Blog. Also schaut gerne mal rein. pkm.care. Und das müssen wir immer mal streuen zwischendurch.
ein bisschen Schleichwerbung.
Genau. genau, und die geht in Pflegeeinrichtungen und ja, coacht die Führungskräfte, aber auch die Pflegekräfte dahin, mit Sexualität von BewohnerInnen und von PatientInnen umzugehen, was ich total toll finde. Und die ist auch sehr gefragt und hat eine Warteliste. Also es war sehr interessant, auch mit ihr zu sprechen. Und sie vertritt die Ansicht, dass hinter jedem sexuellen Übergriff immer ein nicht befriedigtes Bedürfnis steht. Meinst du denn, würde man sich den sexuellen Bedürfnissen der Sexualität von BewohnerInnen, PatientInnen widmen und würde man darüber mehr sprechen und wüsste man Bescheid, was sie für Bedürfnisse haben, könnte man dann sexuellen Übergriffen vorbeugen?
Ich würde sagen, man kann es auf jeden Fall minimieren. Also manche Leute werden wahrscheinlich trotzdem noch anzüglich sein, weil sie es einfach von Natur aus sind. Also Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es gibt halt einfach Männer, die werden das wahrscheinlich für immer so machen, aber definitiv, ja. Also ich meine, es ist ja auch, ich hatte einen jungen Patienten im Krankenhaus, dem sollte ich beim Waschen helfen. Er hat Lust bekommen in dem Moment. Ihm war es unangenehm, mir war es unangenehm. Ich habe gesagt, pass auf, ich gehe kurz raus. Ich bin rausgekommen. Als ich wieder reingekommen bin, war alles wieder gut. Wir haben die Situation schnell geklärt. Freundlich, nett, respektvoll. Und wenn wir das mehr machen würden, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht ein Problem, weil ich meine, viele können in dem Moment ja vielleicht auch nichts dafür, ne? Also gerade so beim Waschen, die Männer, das tut mir halt auch immer furchtbar leid. Also das ist so, das stelle ich mir auch selber als Patient schrecklich vor.
Na klar, dass man da was auslöst, ne? Das ja, ist vielleicht natürlich, aber was dann folgt, kann man ja steuern.
Richtig, genau. Ja, ja.
Richtig. Ja. Ich würde zur Sexualbegleitung mal überleiten, weil es gibt ja einmal die passive und aktive Sexualbegleitung. Und ich finde, auch Vanessa Derell vertritt die Ansicht, dass Pflegeeinrichtungen auch Konzepte erarbeiten sollten oder haben sollten, wie sie halt mit Sexualität umgehen und auch, ja, zum Beispiel bei passiver Sexualbegleitung einfach was dort haben sollten, bereitstellen sollten, ne? Zum Beispiel wie Magazine oder wie ja, Sextoys oder wenigstens Infomaterialien, dass man den Leuten Infomaterialien in die Hand geben kann und damit sie sich informieren können. Ne? Wolltest du auch noch einhaken?
Eigentlich nicht, nee.
Okay. Ich dachte gerade. Ja, genau. Was hältst du von sowas? Also hast du das auch erlebt, dass in den Pflegeeinrichtungen sowas gestellt wird, sowas zur Verfügung gestellt wird? Nee, doch gar nicht.
Definitiv nicht. Aber finde ich okay. Also warum, warum es nicht erlauben, dass sie Bedürfnisse haben und die sie ausleben? Halt nicht mit uns, aber es ist okay, wenn es dir hilft, dass ich dich im Bad mal 5 Minuten alleine lasse, dann ist es vollkommen okay für mich, weil das gehört dazu. Aber ja, genau, man muss halt kommunizieren. Und ich glaube, dass da halt auch viele Patienten sich gar nicht trauen. Gerade so die jungen Menschen mit Behinderung, dass sie, ich glaube, also vielleicht, wenn es da eine Anlaufstelle gibt und es offen kommuniziert wird, dann würden sie vielleicht auch offener kommunizieren.
Mhm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Ja. Mhm. Du hast ja vorhin erzählt, dass du zumindest die Erfahrung schon mal gemacht hast, dass eine Angehörige gesagt hat, dass du sexuelle Handlungen vornehmen könntest oder solltest. Wir haben auch schon, ja, ich sag mal, Berichte bekommen, dass das tatsächlich die Vorgesetzten waren, die gesagt haben, mach das doch einfach mal. Hast du sowas auch erlebt? Und hoffentlich nein. Aber nee, was also wäre für dich da die angemessene Reaktion oder eine Lösungsmöglichkeit?
Also nee, Gott sei Dank, toi toi toi, habe ich noch nicht erlebt. Hat mir tatsächlich damals auch eine Followerin geschrieben in der Ausbildung, dass sie das gemacht hat unter Anleitung. Nein, also auf gar keinen Fall. Das ist nicht unser Job. Ganz einfach. Dafür gibt es andere Menschen, die das machen können, aber nein. Also da würde ich ganz strikt ablehnen.
Ja, ich würde auch sagen, klar Nein sagen und vielleicht mal einen Flyer hinlegen.
Ja.
Für die Sexualbegleitung.
Ja.
Also ich fand es auch sehr heftig, also dass man quasi der Vorgesetzte, der ja dafür da ist, also du bist ja quasi der Schutzbefohlene in dem Kontext, an den du dich wendest, weil du dich unwohl fühlst und der dann sagt, ja, mach das so einfach, so stell dich nicht so an. Also tatsächlich waren es in dem Kontext männliche Vorgesetzte, da haben wir tatsächlich nochmal nachgefragt. Was? Und das fand ich dann auch wieder, da war bei uns so der Gedanke, ist es vielleicht was Strukturelles? Also was Gesellschaftliches, dass da vielleicht, ja gerade bei älteren Männern, die vielleicht schon, die dann vielleicht gegenüber jüngeren Kollegen so sagen, so ja, du bist ja eine Frau, bist ja hübsch, du kannst das ja mal machen. So, also dass dann halt einmal dieses Machtgefälle ist.
Auch übernehmen, wenn er da Bock drauf hat.
Ja, das wäre auch noch
genau.
Das ist eine gute Antwort. Genau. Mach du doch, wenn du möchtest.
Mach du doch.
Ja. Ja, du kannst das doch viel besser als ich.
Ja, das wäre schön schlagfertig. Oh. Ach, das wäre schön. Ja. In Ihrer Situation war es ja auch so, dass sie Auszubildende war, ne? Und dass es tatsächlich ja nicht nur ein Vorgesetzter war, der das gesagt hatte, sondern es waren gleich drei. Also, aber sie ist auch, also erst hat sie sich dann an, ich glaube, die PDL gewandt. Die hat sie auch nicht ernst genommen. Und dann ist sie dir aber gegen vorgegangen. Und tatsächlich hat sie einen Prozess losgetreten. Und am Ende kam dann auch dabei raus, dass der eine gefeuert wurde, der andere wurde zwangsversetzt, hat dann aber auch gekündigt dadurch. Und der nächste, erinnere ich mich gerade nicht mehr richtig, aber auf jeden Fall hat jeder von denen sozusagen eine Strafe gekriegt. Also wurde verurteilt und ich glaube, sie hat dann die Einrichtung verlassen. Ja.
Schön,
ja.
Sehr schön.
Ja, also dann vielleicht, wenn die Kolleginnen was Ähnliches erlebt haben, hat man halt auch die Möglichkeit dann rechtlich, man muss nur den Mut haben leider, ne? Aber wenn man den Mut hat, sich zusammentun und vielleicht auch rechtlich vorgehen, weil wenn man wirklich, also drei Leute auf einmal, die das sagen, du hast gar keine Rückzugsmöglichkeit, niemand, der für dich einsteht.
Ja, Und sie hatte auch von einer Kollegin erzählt, die internationale Fachkraft war und auch in der Ausbildung. Und ja, dass die auch einfach totale Angst hatte, ihre Ausbildung zu verlieren. Ne? Das spielt dann ja auch immer noch damit rein, wenn ich das jetzt nicht mache, hoffentlich behalte ich jetzt meine Ausbildung. Ich glaube, heutzutage wird das nicht mehr so ein Thema sein, ne? Weil ja, Personalmangel, Fachkräftemangel, wobei vielleicht trotzdem noch, weil das Alter dann mit reinspielt und Unsicherheit, ja.
Also das Thema hatte ich tatsächlich, oder das habe ich ja oft bei mir, dass auch, da geht es auch so um Arbeitsbedingungen und so auf meinem Kanal. Und dann sagen die Leute, ja, aber ich habe Angst, dass ich gekündigt werde. Und das höre ich immer noch so oft. Und dann sage ich immer, ich glaube, wir haben noch nicht verstanden, welches Privileg wir Pflegekräfte aktuell haben. Ganz ehrlich, wenn ich heute gekündigt werde, habe ich morgen einen neuen Job. Ja. Also du kannst überall anfangen und du musst dir weder super schlechte Arbeitsbedingungen noch Sexualität am Arbeitsplatz gefallen lassen. Gott sei Dank haben wir dieses Privileg aktuell. Also ich glaube, das haben aber noch nicht so viele verstanden, leider Gottes.
Ja, es gibt ja auch im Netz genug Plattformen, wo man einmal mal schnell gucken kann und du findest direkt für deine Region 20, 30 Jobs, wenn es gut läuft, je nachdem, wo du wohnst. Ja. Bei uns zum Beispiel halt sogar auch. Also das machen wir ja eigentlich nie hauptsächlich, aber sogar bei uns kannst du noch Jobs gucken und es gibt so viele Plattformen im Netz. Guck und guck, was die dir anbieten und du wirst safe was finden, was besser ist.
Ich hab tatsächlich damals, als ich nach Berlin gezogen bin, ich bin sonntags nach Berlin gezogen und habe abends so aus dem Gedanken raus auf eBay Kleinanzeigen wirklich eine Anzeige reingestellt, wo stand, ich so und so, dies und das, suche Job in der Pflege. Und ich hatte Montagmorgen 6, 7 Bewerbungsgespräche und habe einen Job gefunden.
eBay ist ein Ding, das habe ich auch schon mitbekommen.
Ja.
das ist gut. Also ich hab drei super Arbeitgeber über eBay Kleinanzeigen gefunden.
Crazy.
Es ist wirklich so.
Halt.
Ja, unkompliziert. Ja.
Also als Pflegekraft hat man, wenn man in einer guten Region lebt, leider nicht in allen, nicht auf dem Land vielleicht, aber wenn man Ratio und Stadtnähe ist, hast du die Wahl. Das ist schon cool.
Das stimmt. Ich meine, kann man nicht immer allen so leichtfertig sagen oder so einfach sagen, ne? Dann kündige doch einfach, weil da hängt ja immer viel dran, ja. Ne? Familie, vielleicht ein Haus, vielleicht eine Region, wie du gerade sagst, die nicht so ausgestattet ist mit zahlreichen Arbeitgebern. Dann muss man vielleicht pendeln, hat vielleicht nicht das Auto. Also es hängen ja immer viele Faktoren davon ab. Aber ja, wie gesagt, wenn man die Möglichkeit hat und man hat einen schlechten Arbeitgeber, dann sollte man den Mut fassen und kündigen. Und gerade wie du auch sagst, in dieser heutigen Zeit seid ihr privilegiert. Das ist die gute Seite des Fachkräftemangels.
Genau, ja.
Ich wollte nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Und zwar hat die Vanessa De Rey auch von sogenannten Feuertaufen erzählt. Das heißt, dass junge Azubis von Älteren gezielt in ein Zimmer geschickt werden, zu einem Patienten, bei dem sie wissen, der wird sexuell übergriffig sein, aber sie verschweigen das vorher. Finde ich total schlimm. Es ist auch richtig mies. Sie hat gesagt, sie hört das auch nicht mehr so oft, aber sie hört es noch in ihren Gesprächen mit Pflegekräften. Und das hat mich total schockiert. Und ich weiß gar nicht, warum man so biestig sein muss. Und vor allem bei so einem Thema, also finde ich schlimm, dass es das überhaupt gibt. Hast du sowas auch erlebt oder auch Berichte davon gehört?
Also ich hatte auch wie so eine Feuertaufe, das war aber nichts mit sexueller Belästigung, sondern mit einem Gebärmutterprolaps, der in der Toilette hing und ich dachte, da hat jemand sein Organ verloren und da war viel Blut und war total schockiert und bin ins Dienstzimmer gerannt und habe gesagt, oh Gott, die stirbt gerade und die haben alle gelacht und haben gesagt, reingefallen, das sieht bei der immer so aus, wir haben dich getestet.
Okay.
War auch nicht besser, muss ich sagen.
Das ist auch hart. Ja.
Aber geht gar nicht.
Nein. Nee.
Einfach, also ja, aber ich weiß, dass es sowas mit, also, oder eine Kollegin von mir, die wurde ins Zimmer geschickt, wo eine wirklich 200 Kilo Frau lag, die komplett mit Fäkalien voll war und dann hieß es, dann kriegst du mal, wo du anfängst, ne? Ob oben oder unten. Und die da stundenlang beschäftigt war und gar nicht alleine das hätte schaffen können. Also ja, sowas hört man schon, aber halt, Gott sei Dank habe ich das noch nicht mit sexuellen Übergriffen gehört. Alles schlimm, ja.
Aber solche Kollegen, dann brauchst du auch keine Feinde mehr, ne?
Nee, echt.
Also man kann das auch zusammen machen. So, komm, wir haben jetzt mal eine Herausforderung. Ich zeig dir das mal. Warum muss man...
Ja.
Gerade in der Pflege, ne?
Also die fanden es bei mir super witzig alle, ja. Ja. Da hat das ganze Dienstzimmer gelacht.
Ja, super.
Vor allen Dingen, ganz ehrlich, aber damit verscheuchst du doch auch die Leute, die du am Ende brauchst. So.
Mhm. Ja, kann man sich heutzutage gar nicht mehr leisten. Und gerade in der Pflege sollte es doch eigentlich, ja, sollte Teamfähigkeit doch ganz oben stehen, ne?
Ja.
Naja, wie so viele Themen. Ja, richtig. Julia, wir hatten ja schon ein Vorgespräch und da schweifen wir ein bisschen vom Thema ab, aber ich fand diese Geschichte, die du erzählt hattest, also zum einen ein bisschen eklig, zum anderen echt ein bisschen lustig. Da hatten wir...
wenn wir schon beim Thema Fäkalien
sind,
ne?
Da hatten wir über deine kuriosesten Pflegeerlebnisse geredet. Du weißt bestimmt, welches ich meine. Magst du das vielleicht nochmal erzählen?
Du bist bei dem Nachtdienst?
Ja, genau.
Ich habe eine Mehrgenerations-WG geleitet und da hatten wir 24-Stunden-Dienste und konnten da quasi halt auch schlafen. Also wir hatten so eine Nachtbereitschaft. Und ja, ich habe gehört, wie die eine Patientin nachts in die Toilette rein ist oder ins Bad. Habe das auch gehört, habe es wahrgenommen. Und dann ging sie eigentlich immer relativ zügig, also was heißt eigentlich, naja, sie saß manchmal eine Viertelstunde und ist dann halt wieder ins Bett gegangen, das war halt normal. Und ja, diesmal habe ich das irgendwie nicht gehört und bin dann irgendwann mal gucken gegangen und die hatte das komplette Badezimmer dekoriert mit Stuhlgang, komplett. Also das habe ich weiß auch bis heute gar nicht, wo das alles herkam und sie saß Füße wackelnd da drin und sagte zu mir, guck mal, Julia, ich bin voll mit Scheiße und freute sich ohne Ende und wackelte mit allen Gliedmaßen und ich stand da und dachte, oh Gott, oh Gott. Ja.
Wie hast du dann reagiert?
Also tatsächlich hat sie so versucht, mich anzufassen und ich bin erstmal so nach hinten gegangen, weil das war ein bisschen schwierig und ich weiß noch, dass ich sie, wir waren Gott sei Dank zu zweit im Dienst, ich habe dann die andere Kollegin auch geholt und einer hat sie quasi in die Dusche gesetzt und der andere hat einfach versucht, den Rest irgendwie sauber zu machen. Wir waren auf jeden Fall Stunden beschäftigt, ja.
Wahnsinn, wie man auf so eine Idee kommt, ne?
Ja, und sie hat sich gefreut, sie war richtig euphorisch. So.
Ihr Kunstwerk ist vollendet. Ja. Oh, herrlich. Ja. Ja, die Geschichte bleibt auf jeden Fall hängen.
Ja, die ist auch bei mir so, weiß ich nicht, ich glaube auch alle Freunde kennen das und sagen manchmal so, guck mal, Julia, und dann sage ich, ja. Das ist, ja, so die Running Gags.
Ja. Aber dadurch hat es auch, also dadurch, dass sie da so glücklich drin war, hat es euch auch ein bisschen erleichtert irgendwie. Ne?
Also ich würde gerade sagen, es hat auf jeden Fall so diesen lustigen Faktor da rausgeholt, ja. Definitiv.
Man braucht Humor in diesem Job.
Ja, definitiv. Ja. Das ist ja auch so dein Motto, ne?
Ja, voll.
Schön.
Ja,
also wir sind tatsächlich schon so ein bisschen am Ende angelangt. Ich habe nur noch eine Frage an dich, Julia. Wir wollen in der ersten Staffel unseres Podcasts so ein bisschen den Fokus legen auf die Pflege im Jahr 2030. Gibt es für dich etwas, was du dir wünschen würdest für das Jahr 2030, dass sich in der Pflege in Bezug auf sexuelle Übergriffe ändern sollte oder was du dir wünschst, was sich bis dahin getan hat?
Also definitiv, dass es einfach ein offenes Thema ist. Das fände ich super wichtig, weil ich glaube, damit würden wir schon viel erreichen, dass mehr darüber gesprochen wird. Und ich meine, absolute Wunschvorstellung wäre natürlich, dass vor allem gerade große Einrichtungen, denke ich mal, können es gut umsetzen, dass es da vielleicht einen Ansprechpartner für so ein Thema gibt und dass es irgendwie Fortbildungen, Kurse, irgendwas gibt, dass, wenn schon nicht in der Ausbildung das thematisiert wird, dass dann wenigstens später da irgendwie man eine Anlaufstelle hat. Also ich meine, gerade so in Krankenhäusern, die müssten da eigentlich Personal für haben. Kleine Einrichtungen ist es vielleicht schwierig, aber vielleicht kann man auch da sagen, okay, einer hat so ein bisschen die Aufgabe und ist da Ansprechpartner. Ich glaube, das wäre so das Beste, was es geben würde, ja.
Ja. Damit wäre auf jeden Fall schon viel gewonnen. Ja. Ja, schön.
Hast du noch irgendwas auf der Seele, was du loswerden möchtest? Oder vielleicht auch an unsere Zuhörerinnen und ZuschauerInnen, was du noch an die loswerden möchtest?
Ja, ich glaube, lasst uns einfach die positiven Seiten der Pflege noch mehr in den Fokus rücken. Lasst uns den Leuten auf Social Media noch mehr zeigen, wie schön die Pflege ist. Na, es gibt viele Missstände. Ja, es gibt Personalmangel. Aber es ist einfach ein so schöner Job. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Und das müssen wir vor allem den jungen Leuten noch viel, viel mehr mitteilen. Und bitte keine Feuertaufen, sondern die Auszubildenden noch mehr überzeugen, wie schön der Job sein kann.
Schöne Abschlussworte.
Ja, vielen Dank. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall auch nochmal ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns heute so viele spannende Einblicke geboten hast. Ich habe jetzt nur noch 2-3 Dinge zum Abschluss zu sagen. Folgt uns bitte auf Instagram, aber bitte auch Julia.
Genau.
lasst gerne ein Abo da, wenn euch der Podcast gefallen hat. Und wenn ihr Feedback habt, dann immer her damit. Ihr könnt uns auf Instagram, auf Facebook schreiben, aber auch per E-Mail an podcast@pflegekraft-mehr-als-ein-beruf.de. Und ansonsten schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Ihr könnt diesen Podcast im Video- und Audioformat hören und sehen. Also schaut auch gerne mal auf YouTube rein, wenn ihr das hier hört. Und ansonsten sind wir heute.